Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke herzlich willkommen. Mario Draghis letzte EZB-Sitzung nehmen wir zum Anlass, um zu fragen, was seine Politik des billigen Geldes für die Verbraucher bedeutet. Außerdem in Umwelt und Verbraucher die Mineralölrückstände in Säuglingsmilch. Wir hinterfragen die Förderung des Radverkehrs in diesem Land und berichten auch von Bär in Deutschland und hinterfragen, ob das auch wieder ein Bruno und somit ein Problemfall wird. Im Verbrauchertipp geht es um Einbruchschutz für Mietwohnungen. Zum letzten Mal tagt heute der Rat der Europäischen Zentralbank unter Leitung des Italieners Mario Draghi. Zum 1. November tritt dann Christine Lagarde seine Nachfolge an. Draghi übernahm den Chefposten der EZB vor 8 Jahren mitten in der Euro- und Finanzkrise. Und gegen die Wirren der Währungsunion stemmte er sich bis heute mit Zinssenkungen, Strafzins für Banken und Anleihekäufen. Wir wollen seine letzte EZB-Sitzung zum Anlass nehmen, um einmal zu fragen, was seine Politik des billigen Geldes eigentlich für die Verbraucher bedeutet hat und auch noch immer bedeutet. Ich bin nun verbunden mit Dorothea Mohn. Sie ist Finanzmarktexpertin beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Frau Mohn, brachte Draghis Politik des billigen Geldes nur Nachteile für die Verbraucher?
Guten Morgen, Frau Fecke. Vielen Dank für die Frage. Genau betrachtet haben Verbraucher an einer Stelle sogar Vorteile davon genossen, nämlich all jene Verbraucher, die Kredite genutzt haben. Die haben hier von günstigen Kreditkonditionen profitiert und insbesondere Immobilienfinanzierungen haben davon profitiert. Das Nachsehen hatten auf den ersten Blick oder haben auf den ersten Blick die Leute, die sparen, weil sie hier niedrigere Zinsen bekommen. Allerdings, wenn man da genau hinguckt, spielt ja nicht der nominale Zins hier die entscheidende Rolle, sondern letztendlich der reale Zins, das heißt der Zins abzüglich Inflation. Und wenn man sich das anguckt, dann ist es eigentlich in der Vergangenheit so gewesen, dass Verbraucher schon immer mit sicheren Sparprodukten eigentlich kaum Rendite gemacht haben, in Teilen sogar eine Art Negativrendite. Genau betrachtet hat sich hier also nur wenig geändert. Aber was hinzukommt, die Banken beschweren sich sehr stark über die EZB-Zinspolitik und fangen an, Preiserhöhungen hiermit zu rechtfertigen. Und das schlägt dann natürlich schon auch nachteilig auf Verbraucher durch, wenn sie plötzlich neue Gebühren bezahlen müssen oder die Gebühren angehoben werden, beispielsweise für die Kontoführung oder Ähnliches.
Das ist dann sozusagen das Durchreichen des Negativzinses an den Sparern.
Genau.
Was bedeutet denn diese Zinspolitik für Lebensversicherungen?
Lebensversicherungen sind Produkte, die eigentlich für eine langfristige Altersvorsorge herangezogen werden, also für langfristiges Sparen. Gleichzeitig sind es sehr sichere Produkte. Und bei diesem Produkt schlägt der niedrige Zins voll durch, aber das gilt schon immer. Das heißt, diese Produkte gehen kaum Risiken an den Kapitalmärkten ein, machen entsprechend eine relativ geringe Rendite und hier schlägt das niedrige Zinsumfeld stark durch und das macht momentan sehr deutlich, was aber schon immer gegolten hat, dass Lebensversicherung als Ansparprodukt für die langfristige Altersvorsorge im Grunde genommen ungeeignet sind und das wird aber gerade bei diesen niedrigen Zinsen besonders deutlich.
Wo profitieren denn die Verbraucher von den niedrigen Zinsen?
Wie gesagt, all jene, die Kredite aufgenommen haben und das hat man ganz stark bei den Immobilienkrediten gemerkt, dort sind die Zinsen sehr gefallen und das heißt, man konnte zu sehr niedrigen Zinsen einen Immobilienkredit aufnehmen und Immobilien damit finanzieren. Die Kehrseite ist natürlich, dass in einigen Regionen gleichzeitig auch die Immobilienpreise angestiegen sind, sodass man auf der einen Seite zu günstigeren Konditionen zwar finanzieren konnte, aber dafür einen höheren Erwerbspreis in Kauf nehmen musste. Aber prinzipiell, insbesondere bei Immobilienfinanzierung genießen Verbraucher heute sehr günstige Konditionen und auch im Konsumentenkredit lässt sich das absehen.
Auch wenn die Konditionen erheblich günstiger geworden sind, so sind ja die Immobilienpreise zumindest in Großstädten ziemlich durch die Decke gegangen. Jetzt gibt es einige Experten, die machen auch dafür Draghi verantwortlich, dass er im Grunde genommen auch noch für die höheren Mieten oder dass er ja mitschuld ist an den höheren Mieten in den Ballungsgebieten. Finden Sie, das geht zu weit?
Ich glaube, dass möglicherweise ein minimaler Zusammenhang hergestellt werden kann. Aber ich glaube, die Hauptgründe dafür sind doch die, dass in den Ballungsräumen wie zum Beispiel Berlin ein hoher Zug zu verzeichnen ist und damit eine hohe Nachfrage nach Immobilien und dass der Markt das an der Stelle nicht hergibt und dadurch die Mieten steigen. Ich glaube, die EZB Zinspolitik dafür auch noch verantwortlich zu machen, finde ich eher etwas gewagt.
Dann erlauben Sie mir zum Schluss die schlichte Frage, wohin soll der Sparer mit seinem Geld?
Ganz wichtig, kurzfristiges Geld für die kurzfristige Liquidität, das gehört weiterhin beispielsweise auf Tagesgeldkonten und da muss man eben in Kauf nehmen, dass man dort nicht viel Rendite machen kann. Aber all jene, die langfristig Geld anzulegen haben für den langfristigen Vermögensaufbau oder für die Altersvorsorge, die müssen umdenken. Bedeutet, aus meiner Sicht ist es wichtig, das Geld künftig stärker an den Aktienmärkten anzulegen. Dabei ist darauf zu achten, dass das breit diversifiziert passiert und es ist auf die Kosten zu achten und es ist darauf zu achten, dass man dann wirklich langfristig in dem Sparprozess drin bleibt. Natürlich gilt dann, dass das Kapital schwanken wird. Diese Märkte sind volatil, es geht rauf und runter. Aber wenn man dann langfristig das durchhält, dann hat man die Chance an den, in der Vergangenheit konnte man das absehen, an den steigenden Trends der Aktienmärkte zu partizipieren. Und aus unserer Sicht ist das letztendlich ein Muss. Wenn man Rendite machen will, macht es keinen Sinn, das mit versicherungsförmigen Ansparprodukten zu versuchen. Das kann letztendlich nicht funktionieren, weil die Produkte zu teuer sind und zu sicherheitsorientiert. Für langfristige Altersvorsorge ist es erforderlich, ins Risiko zu gehen und das aber eben vernünftig zu machen. Aus unserer Sicht hat der Staat in der Vergangenheit ganz stark das Versicherungsprodukt gefördert und wir würden uns freuen, wenn der Staat was dafür tun würde, Verbrauchern für eine vernünftige Kapitalanlage, Altersvorsorge eine Hilfestellung zu geben und wir fordern dafür ein Standardprodukt. Das gibt es im Ausland.
Frau Mohn, wir wollten aber eigentlich jetzt nur eine kurze Bilanz ziehen zur letzten EZB-Sitzung von Mario Draghi. Vielen Dank für Ihre Tipps. Dafür nehmen wir uns nochmal extra Zeit.
Sehr gerne.
War Dorothea Mohn, Finanzmarktexpertin bei der Verbraucherzentrale Bundesverband. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch soll bei unabhängigen Labortests gesundheitsgefährdendes Mineralöl in Säuglingsmilchprodukten nachgewiesen haben. Sebastian Engelbrecht mit Details.
Foodwatch ließ die Babymilchprodukte verschiedener Hersteller in drei Laboren unabhängig voneinander und mit unterschiedlichen Analysemethoden untersuchen. Das Ergebnis: In Deutschland und Österreich seien Säuglingsmilchprodukte von Nestle und Novalac mit gesundheitsgefährdendem Mineralöl belastet. Auch bei Proben aus Frankreich und den Niederlanden seien aromatische Mineralölbestandteile gefunden worden, heißt es in einer Pressemitteilung von Foodwatch, unter anderem in Produkten von Danone und Hero Baby. Die aromatischen Mineralölbestandteile, es handelt sich um Kohlenwasserstoffverbindungen, stünden in dem Verdacht, Krebs auszulösen. Daher fordert Foodwatch die Firmen auf, die belasteten Produkte zurückzurufen. Es handle sich um die Nestle-Produkte Beba OptiPro Pre 800 Gramm von Geburt an und Beba OptiPro 1 800 Gramm von Geburt an sowie Novalac Säuglingsmilchnahrung Pre 400 Gramm. Foodwatch habe 4 Säuglingsmilchprodukte einkaufen lassen, davon seien 3 mit den Mineralölbestandteilen belastet gewesen. Eines der untersuchten Nestle-Babymilchprodukte habe keine Rückstände enthalten. Möglicherweise gehen die Mineralölverunreinigungen von Weißblechdosen auf die Produkte über, die als Verpackung verwendet werden. Eine erste Bitte des Deutschlandfunks um Stellungnahme bei der Pressestelle von Nestle in Frankfurt am Main blieb bislang unbeantwortet. Eine Sprecherin des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit erklärte auf Anfrage, für die Mineralölbestandteile gebe es keine Grenzwerte. Daher ließe sich zunächst keine Aussage treffen, ob ein gesundheitliches Risiko bestehe. Letzteres könne nur das Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin einschätzen. Auch dort war noch keine Stellungnahme zum Thema zu erhalten. Auf der Internetseite des Instituts heißt es, eine gesundheitliche Bewertung, ob die aromatischen Mineralölbestandteile krebserregend seien, sei aufgrund der unzureichenden Datenlage nicht möglich.
Sebastian Engelbrecht berichtete. Eine klimafreundliche Fortbewegungsart ist Radfahren. Nicht nur die CO2-Werte sprechen fürs Zweirad, Radler sind zudem nicht laut und produzieren weder Feinstaub noch Stickoxide. Doch selbst kurze Strecken werden in den Städten immer noch bevorzugt mit dem Auto zurückgelegt. Damit sich das ändert, müsste sich auch das Angebot für Radfahrer bessern. Das bedeutet Radwege, die nicht kurz vor der Kreuzung im Nichts enden oder überhaupt Radwege, auf denen ausreichend Platz ist, auch für Lastenräder. Heute treffen sich Verkehrsexperten in Duisburg zum ersten nationalen Radtourismuskongress und wir nehmen das zum Anlass, um einmal nachzufragen, wie es um die Förderung des Radverkehrs im Rahmen der Verkehrswende überhaupt steht. In Berlin ist Stefanie Krone, sie ist Pressesprecherin des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, ADFC. Frau Krone, mit dem Klimapaket sollen ja bis 2023 insgesamt 1,4 Milliarden Euro auch für den Ausbau der Radwege ausgegeben werden. Das klingt doch gar nicht so schlecht.
Hallo Frau Fecke erstmal. Ja, Sie haben ja gerade gesprochen von dem Radtourismuskongress in Duisburg. Da ist die Stimmung ganz gut, weil der Radtourismus in Deutschland wirklich boomt und die ganze Welt uns beneidet um unsere tollen Flussradwege und unser Alpenvorland und die interessanten neuen Routen in der im Ruhrgebiet. Im Alltagsradverkehr ist die Stimmung allerdings ein bisschen gedrückter, also überall da, wo die Menschen mit dem Rad zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren, ist die Stimmung schlecht. Die Sicherheit wird auch nicht besser. Es gibt deutlichen Bedarf, das Radverkehrsnetz in Deutschland aufzubauen und den wachsenden Bedürfnissen anzupassen. Sie haben es besprochen. Es ist jetzt das Zeichen der Zeit, auch im Zuge des Klimaschutzes und der Verkehrsprobleme, die wir haben, da aufzurüsten beim Radverkehr. Und das geht erschreckend langsam voran. Die Türen stehen allerdings jetzt im Moment, die Türen der Gelegenheit stehen im Moment sperrangelweit auf. Wir haben gerade eine Situation, dass es einmal ein gutes gesellschaftliches Klima gibt, mehr zu tun für den Radverkehr, einfach weil man sieht, dass das ein Problemlöser sein kann in vielerlei Hinsicht. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt einen Verkehrsminister, der dankenswerterweise wirklich begriffen hat, dass der Radverkehr eine Lösung ist und der jetzt mit mehr Etats für den Radverkehr und auch besseren Regelwerken dafür sorgen will, dass der Radverkehr in Deutschland vorankommt.
Wie würden Sie den Zustand der Radwege in Großstädten bezeichnen?
Na, der ist weiterhin unbefriedigend und das wird aller Voraussicht nach eine Weile auch noch so bleiben. Also wir fragen ja alle 2 Jahre im großen ADFC-Fahrrad-Klimatest ab, die Menschen, wie fühlt ihr euch auf dem Rad, wie fühlt es sich an, fühlt ihr euch sicher, fühlt ihr euch als Verkehrsteilnehmer ernst genommen? Und da ist in den letzten Jahren die Stimmung eigentlich immer weiter runtergegangen. Gleichzeitig sehen wir natürlich, dass immer mehr Menschen Rad fahren wollen, weil man mit dem Rad einfach in der Stadt besser vorankommt. Und da hat man einen Konflikt der Interessen. Die Menschen wollen Radfahren, die Infrastruktur ist schlecht, deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, in Radwege, in breite Radwege, in durchgängigen Netzen, in Fahrradparkhäuser, in Fahrradstraßen, in Premiumrouten zu investieren.
Eine kurze Antwort auf eine kurze, schlichte Frage. E-Scooter, glauben Sie, die können noch lange bei uns auf den Radwegen fahren oder werden wir bald so handeln wie Italien und die hier verbieten?
Also wenn es ein großes und schnelles Infrastrukturprogramm für den Radverkehr gibt, dass in Zukunft die Radwege nicht 80 Zentimeter, sondern 3 Meter breit sind, dann können wir uns gut arrangieren mit den E-Scootern. Aber das muss jetzt wirklich schnell gehen.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Stefanie Krone war das. Sie ist Pressesprecherin beim ADFC. Norwegen fördert enorme Mengen Erdöl aus der Nordsee. Dennoch will das Land Vorreiter beim Klimaschutz werden. Und dafür testet Norwegen auch verschiedene Möglichkeiten, um das ausgestoßene Kohlendioxid zu sammeln und im Meeresboden zu verpressen. Die Methode ist allerdings umstritten, weil sie auch die Bemühungen, CO2 einzusparen, wieder untergräbt. Nun soll aber die erste Anlage gebaut werden. Doch plötzlich will keiner mehr für die CO2-Speicherung im Meeresboden zahlen. Katharina Kaufmann berichtet.
Per Brevik geht bald in den Ruhestand. Er ist Nachhaltigkeitsmanager beim Unternehmen Heidelberg Cement, einem der größten Baustoffhersteller weltweit. Und einem der größten Klimasünder. Denn die Zementindustrie wird für bis zu 8% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich gemacht. Meine jüngste Tochter engagiert sich zu Klimafragen und ich habe ihr versprochen, dass ich alles tue, um die bestmögliche Technik zu fördern, solange ich in der Zementindustrie arbeite. Zuletzt sah es so aus, als könnte Per Brevik sein Versprechen halten. Sein Unternehmen mit Sitz südlich der norwegischen Hauptstadt Oslo experimentierte über mehrere Jahre intensiv mit einer neuen Technik zum Speichern von CO2. Dabei soll das Kohlenstoffdioxid aus den Abgasen von Heidelberg Zement herausgefiltert werden. In einem zweiten Schritt wird das CO2 über eine Pipeline raus auf die Nordsee befördert und dann durch ein Bohrloch über 1000 Meter tief in eine Gesteinsschicht im Meeresboden hineingepresst. Der Weltklimarat der Vereinten Nationen hat die Technik als vielversprechend eingestuft. Doch im Moment fehlen in Norwegen die Investoren. Kare Helle vom internationalen Qualitätssicherungsunternehmen DNV erklärt, warum. Es ist schlichtweg billiger, CO2 einfach auszustoßen. Es gibt keine Anreize für Unternehmen, Kohlendioxid einzufangen und zu lagern. Außer politisch gesteuerten Einkommensquellen gibt es keine andere Möglichkeit, die Umsetzung zu finanzieren. Die Politik in Norwegen hält sich bei dem Thema bedeckt. In der Testphase hatte sich die Regierung an den Kosten des Projekts noch beteiligt. Bisher hat sie sich aber noch nicht dazu bereit erklärt, zumindest anteilig finanziell für den Bau und den Betrieb der finalen Anlage aufzukommen. Die Kosten hierfür werden für die ersten 3 Jahre Laufzeit auf umgerechnet 1,4 Milliarden Euro geschätzt. Liegt es an der jüngsten Kritik von Umweltschützern? Sie befürchten, die Lagerstätten im Meeresboden könnten möglicherweise nicht dicht genug sein, um das CO2 sicher einschließen zu können. Per Brevik von Heidelberg Zement gibt sich trotz aller Bedenken zuversichtlich. Ich hoffe, dass ich den Startknopf drücken kann, bevor ich in Rente gehe. Es dauert alles länger als erwartet, teilweise durch uns verursacht, teilweise seitens der Politik. Aber ich bin sicher, dass ich bei der Einweihung der Anlage dabei sein werde. Und dann werde ich genauso stolz sein wie alle anderen. Unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung gesichert ist, hofft Heidelberg Zement, die erste Anlage zur CO2-Speicherung im Meeresboden vor Norwegen im Jahr 2024 in Betrieb nehmen zu können.
Katharina Kaufmann berichtete aus Norwegen. Bären sollten Bayern besser umgehen, wenn man allein an Bruno denkt. Doch wie es aussieht, hat ein Braunbär den Mut, seine Tatzen wieder auf bayerischen Boden zu setzen. Tobias Krone war auf Spurensuche.
Es ist das erste Mal seit 13 Jahren, dass sich in Bayern wieder ein Bär blicken lässt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch tappte das Tier in eine Fotofalle in der Nähe von Schloss Linderhof im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Es könnte sich um denselben Braunbären handeln, den eine Wildtierkamera schon im Juni etwa 50 Kilometer südlich im Tiroler Pitztal abgelichtet hatte. Seitdem hatten Wildtierkameras zweimal in den österreichischen Alpen nahe Reute einen Bären gespottet. Vor wenigen Tagen dann machte eine Touristin im Allgäu nahe Balderschwang das Foto einer Bärenhinterlassenschaft. Das Landesamt für Umwelt hält es für gut möglich, dass all diese Spuren auf ein und denselben Bären hinweisen. Wenn dem so ist, dann hat er sich bisher artgerecht verhalten, das heißt äußerst scheu und unauffällig. Spuren von gerissenen Wild- oder Weidetieren sowie Aufbrüche von Bienenstöcken sind nicht bekannt, weshalb der Landesbund für Vogelschutz den Bären schon als Vorbildbär adelt, in Anspielung auf die Bezeichnung des Braunbärs Bruno 2006 durch den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber als Problembär. Dennoch beäugen Almbauern in der Alpenregion die Entwicklung skeptisch. Rund um Garmisch-Partenkirchen steht teilweise noch das Vieh auf den Berghängen wegen des milden Herbstes. Eine potenzielle Beute für den neuen Zugereisten. Das Bayerische Landesamt für Umwelt bittet Wanderer und Bewohner der Region, keine Essensreste im Freien liegen zu lassen und sich im Fall einer Begegnung mit dem Bären ruhig zurückzuziehen. Möglicherweise entstammt das Tier einer Bärenpopulation im norditalienischen Trentino, 120 Kilometer Luftlinie weiter südlich. Dass er sich in den bayerischen Alpen ansiedeln könnte, das sei nicht auszuschließen, sagen Experten.
Tobias Krone berichtete für uns aus Bayern.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei bundesweit 116.450 Wohnungseinbrüche. Die Aufklärungsquote lag bei knapp 18%. Dass unter dem Strich die Zahl der Einbrüche gegenüber 2017 um ca. 23% zurückging, führen Polizeipraktiker auch auf den Umstand zurück, dass viele Eigentümer ihre Wohnungen und Häuser mit Sicherungsanlagen ausgestattet haben. Natürlich möchten auch viele Mieter ihr Hab und Gut schützen. Unter welchen Voraussetzungen sie Türen und Fenstern sichern können. Das schildert Klaus Deuse im Verbrauchertipp.
Zum Schutz vor Einbrechen empfehlen Beratungsstellen der Polizei Einbruchsicherungen, zum Beispiel an Türen.
Da gehört eben ein guter Spion dazu, der eben 180-Grad-Winkel zeigt, dass auch jemand, der sich jetzt duckt, doch dann gesehen wird. Und das nächste ist dann Kastenriegelschloss, beziehungsweise dass man eben so eine Möglichkeit hat, so einen Sperrriegel da zu setzen. Da gibt es auch unterschiedliche Dinge. Man hat heute keine Kette mehr, sondern eben etwas massivere Sachen, die auch wieder gut verankert sein müssen. Es gibt auch nochmal so einen Querriegel für die Türen.
Sagt Bärbel Soll von der Polizei Bochum. Dass sich diese Investition lohnt, das beweisen nach ihrer Erfahrung immer mehr gescheiterte Einbruchsversuche.
Wenn ein Täter nicht innerhalb der ersten paar Minuten es schafft, reinzukommen in ein Objekt, dann sucht er sich was anderes, weil ein Täter will nicht arbeiten, der möchte schnelles Geld verdienen.
Auf eigene Faust können Mieter jedoch keine Sicherungseinbauten in Auftrag geben, gibt die Bochumer Rechtsanwältin Dr. Stefanie Vornholz von Haus und Grund zu bedenken.
Grundsätzlich darf ein Mieter Einbruchsicherung nicht ohne Erlaubnis des Vermieters einbauen lassen. Es handelt sich rechtlich um eine bauliche Veränderung. Da ist eine Genehmigung des Vermieters erforderlich.
Egal, ob es sich um massive Querriegel, die in der Wand verankert sind, oder sogenannte Pilzkopfverriegelungen an den Fenstern handelt. Selbst der Einbau eines Spions in einer Tür stellt eine bauliche Veränderung dar. Erteilt der Vermieter die Genehmigung, können Mieter Einbruchsicherungen installieren lassen, in der Regel auf ihre eigenen Kosten. Oder aber der Vermieter erklärt sich bereit, sich daran zu beteiligen. Diese Absprache, rät Rechtsanwältin Vornholz, sollte man schriftlich festhalten.
Wir empfehlen immer, eine Vereinbarung mit dem Mieter zu treffen, die auch nicht nur die Genehmigung an sich enthält, sondern auch die Frage der Kostenregelung.
Schließlich, so der Standpunkt von Mietervereinen, stellt die Installation von Einbruchsicherungen eine objektive Verbesserung der Wohnung dar. Ohne die Zustimmung des Vermieters kann es spätestens bei einem Auszug allerdings teuer werden, denn
wenn ein Mieter ohne Genehmigung einfach Einbauten vornimmt, kann der Vermieter bei Mietende den Rückbau verlangen. Und zwar nicht nur den Rückbau an sich, sondern auch die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. Das kann schwierig werden, gerade wenn Löcher gebohrt werden müssen. Von daher sollte man sich da im Vorfeld Gedanken drüber machen als Mieter.
Um nicht unnötig Geld auszugeben, ist es darum sinnvoll, mit dem Vermieter schon bei einer Genehmigung des Einbaus eine schriftliche Vereinbarung zu treffen, ob bei einem Auszug des Sicherungsvorkehrungen in der Wohnung bleiben können oder nicht. Anders verhält es sich, wenn ein Vermieter seinerseits Einbruchsicherungen einbauen lässt. Dann nämlich, so Stefanie Vornholz, handelt es sich um eine Modernisierungsmaßnahme.
Das ist geregelt in § 555b BGB. Es handelt sich um eine Maßnahme, die den Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöht. In einem solchen Fall ist der Vermieter berechtigt, Kosten anteilig auf den Mieter umzulegen.
Und zwar in Höhe von 8% statt wie bislang 11%, umgelegt auf die Jahresmiete. Diese Maßnahme muss der Vermieter jedoch vorher ankündigen. Legt man Einbaukosten von etwa 1.000 Euro zugrunde, macht das bei der Miete zusätzlich rund 7 Euro im Monat aus. Dafür erhöht sich das Maß an Sicherheit in den bewohnten vier Wänden.
Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Christoph Heinemann mit den Informationen am Mittag. Dort geht es auch um die Lobbyarbeit der Energiekonzerne in Brüssel. Mit diesem Programmhinweis geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Am Mikrofon war Britta Fecke.